SRF 2 Kultur.
Am Mittwochnachmittag ist Marcel Reich-Ranicki gestorben. Doch sein unverkennbares Lispeln, seine prägnanten Äußerungen, sie leben weiter. Dank vielen Aufzeichnungen von ihm im Radio und Fernsehen. Im Jahr 2000 war der deutsche Literaturpapst zu Gast bei Charles Clerc in der Sendung Musik für einen Gast. Und da erzählte er freimütig aus seinem bewegten Leben im Warschauer Ghetto über seine Liebe ausgerechnet zur deutschen Musik und warum Lyrik nicht ins Fernsehen passt. Hier die gekürzte und überarbeitete Ausgabe dieses Gesprächs zwischen dem damals 80-jährigen Marcel Reich-Ranicki und Moderator Charles Clerc.
Marcel Reich-Ranicki, von Ihnen gibt es das Zitat, ich bin kein Deutscher, Punkt.
Ja.
Warum haben Sie das gesagt, warum sagen Sie das? Sie sind ja, zumindest Staatsbürger sind Sie Deutscher.
Ja, natürlich bin ich ein Bürger der Bundesrepublik in Deutschland, das ist klar. Dass ich kein Deutscher bin, ist zunächst einmal eine sichere, unzweifelhafte Tatsache. Damit beginnt. Die können aber die Frage wohl stellen, warum ich das so betone. Weil ich es nicht erleben möchte, dass mir jemand mein Deutschtum aberkennt. Mir jemand sagt, Sie sind ja gar kein Deutscher. Jawohl, ich bin kein Deutscher. Ich benutze das Wort Deutsch bezüglich meiner Person nur als Adjektiv. Ein deutscher Literat, ein deutscher Literaturkritiker, vielleicht ein deutscher Schriftsteller. Ein Deutscher bin ich nicht, will ich auch nicht sein, ich werde es nicht mehr.
Auch Jude betonen, Sie wollen sie nicht unbedingt sein. Sie sind ja nicht ein
naja,
sehr engagierter Jude.
Nein, das habe ich nie so gesagt. So ein ganz richtiger Jude bin ich schon deshalb nicht, weil ich nicht religiös bin. Ich bin ein absolut areligiöser Mensch. Ich war es mein ganzes Leben lang und auch das wird mir von manchen verübelt, dass ich das offen und klar sage. Das ist ein Zeichen von Intoleranz, so etwas einem zu verübeln. Ich erlaube jedem zu glauben, was er will, aber die Toleranz erfordert es auch, dass man es sich damit abfindet, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Schluss. Das ist die Situation, aber natürlich mit dem Judentum habe ich, auch wenn ich zum letzten Mal einen jüdischen Gottesdienst vor 67 Jahren war ich bei einem Gottesdienst anwesend. Ich war überhaupt nicht in der Synagoge mehr. Ich war vor einigen Jahren in der alten Synagoge in Prag als Tourist, wie jeder, der nach Prag kommt, die Synagoge besichtigt. Also insofern bin ich nur bedingt so ein richtiger Jude, weil ich aber nicht das Religiöse entfällt. Aber meine Herkunft aus dem Judentum ist unzweifelhaft. Und manche glauben auch in meiner Prosa, in meinen Kritiken, irgendwelche Spuren davon zu erkennen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht so genau.
Sind Sie ein Weltenbürger, ein Europäer?
Ein Europäer, ja, das will ich hoffen, ja, unbedingt, ein Mitteleuropäer.
Als wir miteinander telefoniert haben, um diesen Aufnahmetermin zu vereinbaren, haben Sie darauf gepocht, dass es an einer Randzeit sein sollte und Sie sagten mir, verderben Sie mir nicht meinen ganzen Arbeitstag. Heißt das, dass Sie immer noch einen vollen Arbeitstag haben?
Ja. Einen vollen Arbeitstag mindestens. Ich arbeite vom frühen Morgen bis zum späten Abend und da hat sich gar nichts geändert. Genauso war es vor 10 Jahren. Kein Unterschied.
Also Sie arbeiten immer noch so viel wie damals, als Sie Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen waren.
Das ist eine andere Arbeit, weil ich als Literaturchef natürlich täglich in die Redaktion ging. Ich habe nach wie vor mein Zimmer in der Redaktion der FAZ und meine Sekretärin, aber ich gehe in die Redaktion nicht mehr so häufig, weil ich viel zu tun habe, zu Hause einfach. Und mein Tag besteht weitgehend aus Arbeit. Daneben gehe ich natürlich täglich spazieren, weil es die Ärzte so wollen. Und ich höre täglich Musik. Immer, und wenn Sie mich fragen, welche, kann ich gleich sagen, von Vivaldi und Bach bis zu, sagen wir, Schostakowitsch ungefähr. Ich höre viel Musik, nicht so oft CDs, vor allem Rundfunk. Ganz einfach, das, was in den Rundfunkprogrammen, den guten, es gibt nur 2, die ich hören kann, das ist Bayern 4 und Klassik, Radio Klassik. Was die bieten, ist ja zum großen Teil sehr gut und ich höre es gern.
Unterbrechen Sie die Arbeit, wenn Sie Musik hören, oder hören Sie zum Schreiben?
Nein. Schreiben und Musik hören, das ist völlig unmöglich. Ich kann auch nicht lesen, ernste Literatur, weder Lyrik noch ernste Prosa mit Musik. Verdirbt ja den Rhythmus. Die Musik hat ja einen anderen Rhythmus als die Lyrik, die ich lese, als die Prosa, die ich gerade lese. Aber wenn ich Zeitschriften durchblättere und derartiges tue, da kann Musik mitlaufen.
Haben Sie ein Maß im Laufe eines Tages, wie viel Musik Sie denn hören? Von Tag zu Tag unterschiedlich?
Unterschiedlich. Ich muss mich doch nicht festlegen. Ich bin ein freier Mensch. Warum soll ich mich festlegen, wie viel Musik ich höre? Hängt auch davon ab, was ich gerade höre. Da läuft gerade ein Akt aus dem Parsival. Ich höre ein paar Takte und habe dann Lust und höre eine halbe Stunde Parsival. Das kann passieren. Oder meinetwegen Zauberflöte oder dergleichen. Zauberflöte höre ich nicht so gern, weil mich da die Dialoge, die Gesprochenen und die Rezitative oft stören. Wie ich ja überhaupt zu den merkwürdigen Menschen gehören, die in den Mozart-Opern die Rezitative nicht so lieben.
Wie sieht dieser Arbeitstag aus? Ist er sehr strukturiert, sehr diszipliniert mehr nach Lust und Laune?
Nein, das ist sehr unterschiedlich. Fragen wir auch bitte nicht, wann ich aufstehe morgens, weil das sehr unterschiedlich ist. Ich stehe um 8 oder 9 auf, aber manchmal um 7 schon. Also das hängt je davon ab. Es ist sicher, dass ich den Arbeitstag damit beginne, dass ich die Zeitungen lese und dann die Post mache. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Ich bekomme, zumal in den letzten Jahren, täglich sehr, sehr viel Post. Und das ist zum Teil angenehm, aber es ist natürlich auch lästig. Aber es lässt sich nicht ändern.
Beantworten Sie alles?
Oh nein, die Leserbriefe, die mich erreichen, beantworte ich beinahe überhaupt nicht. Ich beantworte vor allem keine Zusendungen von Manuskripten. Ich bekomme unentwegt nach Hause, aber noch mehr in die Redaktion der FAZ, Manuskripte von Gedichten, von Romanen, von Novellen. Ich lese nichts, kein einziges Manuskript. Auch ich fange auch nicht an, auch nicht einen Satz, und ich kann die auch nicht zurückschicken. Manchmal gebe ich der Sekretärin, wenn beigelegt ist, ein adressiertes Kuvert, aber ich kann keine Manuskripte lesen. Man sagt mir, dass mir vielleicht ein großes Talent entgeht. Ja, das ist möglich, das muss ich in Kauf nehmen. Ich muss meine Arbeit machen. Wenn ich diese Manuskripte auch nur zu meinem Teil lesen wollte, dann könnte ich meine Arbeit überhaupt nicht mehr machen.
Marcel Reich-Ranicki, das Programm, das Musikprogramm, das Sie zusammengestellt haben, das wir hören werden, ist eigentlich mit einer Ausnahme ausschließlich deutsche Musik. Das ist nicht Zufall.
Nein, natürlich nicht. In meinem Leben hat die deutsche Literatur eine enorme Rolle gespielt und auch die deutsche Musik. Mozart, Beethoven, Robert Schumann, Wagner, das ist für mich wichtiger als alle anderen Komponisten der Welt. Ich höre doch vor allem deutsche Musik. Brahms natürlich, auch Richard Strauss. So hat es sich ergeben. Von den Italienern liebe ich, und ich bekenne mich ohne Reue und ohne Scham dazu, ich höre ganz gern Puccini auch. Ich liebe seit meiner Jugend Puccini, das ist ein Jugenderlebnis, war ein Lieblingskomponist meines Vaters, in dessen Jugend die Puccini-Opern, die großen, ihre Uraufführung hatten, Bohème, Butterfly, Tosca. Und ich fühle mich von manch einer Musik angesprochen, ganz besonders von Robert Schumann, auch von anderen Sachen von Schumann, die ich sehr liebe und schätze.
Wir werden gleich Lieder hören von ihm aus der Dichterliebe. Sie sagen, die mögen Sie von ihm besonders gern.
Naja, sehen Sie, Schumann ist, oder sagen wir richtiger, die Heine-Lieder von Schumann symbolisieren irgendwie für mich jene deutsch-jüdische Symbiose, die es gar nicht gegeben hat, die die Juden immer gewünscht haben, aber von den Deutschen wurde dieser Wunsch nur ungern oder nur partiell akzeptiert. Nie ist Poesie eines Juden mit der Musik eines Nichtjuden so wunderbar vereint worden, das eine mit dem anderen, wie in Schumanns Heine-Liedern. Sie sind alle fabelhaft. Das sind ja herrliche Lieder. Ich habe Augenblicke im Leben. Ich gebe zu, sie sind ungerecht und falsch, wo ich mir denke, Vielleicht war Schumann doch der größere Liedkomponist als Schubert. Ist natürlich falsch. Erstens, die Schumann-Lieder hätte es wohl ohne Schubert gar nicht so gegeben. Und außerdem soll man ja nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Sie sind beide als Liedkomponisten die Besten der Welt.
Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen Wild. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Bergen den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wenn sie uns passiert, die bricht das Herz entzwei.
Dietrich Fischer-Dieskau, Bariton, und Alfred Brendel am Klavier. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie die Heine-Lieder besonders lieben. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie die Heine-Lyrik jetzt nicht nur in der Vertonung von Schumann, sondern an und für sich besonders lieben.
Ja, ja, ja. Also die drei für mich entscheidenden Lyriker in der ganzen Geschichte der deutschen Literatur sind drei Lyriker aus drei Jahrhunderten eigentlich. Goethe, Heine und Brecht. Im 20. Jahrhundert ist es Brecht. Ich sage gleich, weil da manche da nörgeln, ich kann es verstehen, aber ich sage gleich nicht Rilke, sondern Brecht. Meine Generation ist mit Brecht aufgewachsen und nicht mit Rilke, auch nicht mit George, natürlich nicht. Und Heine, ja, mein Verhältnis zu Heine ist ein ganz spezifisches, vor allem zu seiner erotischen Lyrik, weil ich glaube, dass es in der erotischen Lyrik weitgehend um das Schicksal der Juden geht, in Deutschland, in jener Epoche. Ich habe das in meinem Buch »Der Fall Heine« zu erklären und nachzuweisen versucht, dass eigentlich der Liebhaber, der eine Heimat sucht, der immer als Fremder bezeichnet wird, den der man verstößt, dass es im Grunde ein Jude ist und ein jüdisches Schicksal in erotischer Lyrik von hohem, höchstem Rang gezeigt wird.
Weil Sie ja durchs Fernsehen so bekannt sind, durch das literarische Quartett, und dort vorwiegend von Romanen gesprochen wird, bringt man Sie eigentlich immer vorwiegend in Verbindung mit Romanen. Aber eigentlich steht Ihnen das Gedicht, steht Ihnen die Lyrik mindestens so nahe.
Ja, natürlich. Ich habe ja auch viel über Lyrik publiziert. Die Frankfurter Anthologie, die ich im Jahre 1974, also nun wirklich schon sehr lange her, erfunden habe und der man vorausgesagt hat, dass ich mehr als 3-4 Beiträge nicht bringen werde. Jetzt haben wir ziemlich genau 1350 Beiträge in der Frankfurter Anthologie publiziert. Eine solche Sammlung deutscher Lyrik mit Kommentaren hat es bisher überhaupt noch nie gegeben. Ich habe auch viel über Lyrik geschrieben, über Goethes Lyrik, über Hölderlin, über Heine natürlich, im Buch »Der Fall Heine« vor allem, aber auch über neuere Lyrik, über Brecht in meinem Buch mit dem Titel »Ungeheuer oben«, ein kleines Buch über Brecht, das im Frühjahr in einer neuen Auflage erscheinen wird. Also ich habe mich immer wieder mit Lyrik beschäftigt, aber dass manche Leute mich auf den Roman festlegen können, wollen, na ja, das stört mich nicht.
Ist es nicht möglich oder wollen Sie nicht im Fernsehen mehr von Lyrik sprechen, als Sie es tun? Oder geht das nicht?
Nein, ich mache das literarische Quartett. Dieses Quartett hat eine ganz bestimmte Konzeption. Da ist Lyrik unmöglich. Lyrik passt nicht in dieses Quartett hinein. Man kann nicht Lyrik im Fernsehen interpretieren, ohne auf einer Tafel den Text zu zeigen. Lyrik muss man mit den Augen sehen. Es genügt nicht, das zu hören. Das ist in einer Diskussionsrunde, wie das literarische Quartett gemacht wird, nicht möglich. Das könnte man machen, aber ganz anders. Nur, ich muss doch nicht alles machen. Soll doch ein anderer ein literarisches Quintett über Lyrik machen oder ein literarisches Terzett. Das stört mich nicht.
In den literarischen Gattungen, falls wir dann jetzt so eine Abstufung vornehmen wollen. Ist die Lyrik die vollendetere Kunst, die vollendetere Literatur als die Prosa?
Nein, das glaube ich nicht. Nur eins glaube ich. Die unvollendete, wirklich unvollendete Form der Literatur ist der Roman. Nicht die Prosa, sondern der Roman. Der Roman ist eine für den Autor unerhört bequeme Form, weil der Romancier alles machen kann, was er will. Und was ein Roman ist, bestimmt jeweils der Autor, der Romancier. Der Roman ist aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Man kann alles im Roman unterbringen. Gedichte, Essays, Diskussionen, was Sie wollen. Es ist alles möglich. Vollkommene Romane sind sehr schwer erreichbar. Gibt es kaum, es sind kurze Romane. Krieg und Frieden von Tolstoi ist wahrlich kein vollkommener Roman. Im Gegenteil, das sind Durststrecken. Auch die Balzac'schen Romane sind nicht vollkommen. Das ist eine Gattung, die nicht so strengen Kriterien folgt, wie die Kurzgeschichte, die Novelle oder das Gedicht. Ich habe überhaupt nie im Leben Gedichte geschrieben. Es gibt kein einziges Gedicht von mir. Und wenn ich etwas, was über Kritik hinausgegangen ist, geschrieben habe, dann ist es das Buch, das vor einem Jahr erschienen ist, Mein Leben.
Sie sind ja ein beispielloser Bucherfolg. Man hat Sie, glaube ich, schon einige Male danach gefragt. Ich frage Sie wieder, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so über den Ladentisch gegangen ist? So häufig?
Lieber, ich bin der Letzte, der das erklären sollte. Fragen Sie andere Leute, warum. Das zwingt mich, Antworten zu geben, die ich nicht geben möchte. Es ist wohl aus den Briefen, die ich bekomme und vielen Kritiken, eines der Elemente, die zum Erfolg des Buches beigetragen haben, ist, dass es auf die Leser als ein sehr ehrliches, aufrichtiges Buch wirkt. Und dass es ohne deutsche Erlebnisse, Krieg, Okkupation, Warschauer Ghetto, das alles ist ohne Hass, ohne irgendeine Aggressivität, sehr ruhig beschrieben. Das hat wohl viele Leser beeindruckt. Ja, sonst, oh Gott, es gibt viele Erklärungen.
Sie haben das jetzt selber gerade angesprochen, nie. Bis jetzt, ich habe es jedenfalls nie gehört, weder in diesem Buch noch zum Beispiel in einer Fernsehsendung, die Sie über Musik im Warschauer Ghetto gemacht haben, wo Sie von den Leiden erzählen und auch sagen, wer die sie verursacht hat. Aber Sie brauchen nie Kraftausdrücke, nie Schimpfworte gegenüber den Nazis und so weiter. Nein. Warum nicht? Liegt Ihnen das nicht? Oder
nein,
hat das eine
das
bewusste
liegt
Absicht?
Mir nicht und das wirkt ja gar nicht. Wozu sollte ich sowas schreiben? Ich beschreibe, was war und wie es war und wie wir gelitten haben. Das Urteil kann ich schon in den meisten Fällen den Lesern des Buches überlassen. Und die haben das ist mal sicher, richtig verstanden. Es gibt natürlich in der Kritik auch Missverständnisse. Ein Missverständnis ist sehr wichtig, das muss ich nennen, weil das auch in wohlwollenden, großen Kritikern, großen Blättern auftaucht. Irgendjemand, ein Kritiker, hat auch geschrieben, das Buch sei in der zweiten Hälfte keine überzeugende Geschichte der deutschen Literatur. Ja, das Buch heißt Mein Leben und das ist keine Literaturgeschichte, das ist die Darstellung meiner Erlebnisse und es ist kompletter Unsinn, von dem Buch zu erwarten, dass ich eine Literaturgeschichte geschrieben hätte, schreiben sollen. Nein, die habe ich nicht geschrieben, ich habe nur das geschrieben, was für mich persönlich wichtig war, deswegen auch Begegnung mit Schweizer Schriftstellern. Sehr wohl eine Begegnung, ein Kapitel über Max Frisch und kein Kapitel über Dürrenmatt, obwohl ich Dürrenmatt kannte, oft gesehen habe. Aber in meinem Leben hat Frisch eine viel größere Rolle gespielt als Dürrenmatt.
In Ihrem Buch Mein Leben nimmt die Schilderung der Musik im Warschauer Ghetto einen breiten Raum ein. Das war ein wichtiges Erlebnis für Sie und führt uns zum nächsten und jetzt zum nicht einzigen nicht-deutschen Komponisten in diesem Programm, zu Frédéric Chopin. Wir hören uns die Revolutionsetüde an, gespielt von Maurizio Pollini. Und dann haben Sie einiges zu erzählen über Chopin, seine Bedeutung im Warschauer Ghetto, seine politische Bedeutung. Musik Friedrich Schopper, Etüde Opus 10, Nummer 12 in C-Moll, die Revolutionsetüde für Marcel Reich-Ranicki. Bevor wir über Schopper sprechen, Herr Reich-Ranicki, Sie sind ein sehr gefühlsbetonter Musikhörer. Wenn wir jetzt, wenn wir diese Musiken hören, geraten Sie in Bewegung, dirigieren mit. Sind Sie ein emotionaler Musikhörer?
Ja, bestimmt. Ich habe ja ein ganz anderes Verhältnis zur Musik als zur Literatur. Die Literatur war und ist mein Beruf. Die Musik ist meine Freizeitbeschäftigung. Ich habe schon im Leben Musikkritiken geschrieben. Ich habe in den 60er Jahren in der Zeit Opernkritiken geschrieben, aber fast ausschließlich Wagner und Richard Strauss Opern. Aber ich bin kein Fachmann in Sachen Musik, das ist nun mal ganz sicher. Von allen nicht-deutschen Komponisten liebe ich wohl Chopin am meisten. Das hat mit meiner ganzen Biografie zu tun. Meine viel ältere Schwester, die jetzt in London noch lebt, sehr alt, schon 93 Jahre alt, die hat bei uns zu Hause, als ich 10, 11, 12 Jahre alt war, Klavier gespielt und meist Chopin gespielt. Also Chopin gehörte einfach zu meinem Leben in meiner Jugend. Na dann, der Krieg während des Krieges war natürlich ein Ereignis, das eine große Rolle gespielt hat. Nämlich nach Einmarsch der Wehrmacht in Warschau wurde das Chopin-Denkmal in Warschau gesprengt. So ungeheuerlich, weil ich das überlege. Das Denkmal eines Komponisten wird gesprengt, um den Polen ein Schmerz zuzufügen, um sie zu demütigen. Das war eine symbolische, aber auch tatsächlich ein symbolisches, tatsächliches Ereignis. Naja, und dann durfte Chopin während des Krieges im Wesentlichen überhaupt nicht gespielt werden. Es war eben verbotene Musik und manchmal hat jemand versucht, trotzdem da irgendwas durchzumogeln. Aber es war verbotene Musik und sie stand mir eigentlich immer, bis heute, sehr nahe. Und zwar eigentlich, wenn ich offen sein soll, alles von Chopin. Ich liebe die Sonaten, die Walzer, die Masurken, die Etüden, die Präludien, die Balladen weniger. Aber wenn ich dann eine Ballade höre, finde ich die eigentlich auch fabelhaft, die Ballade. Nein, Chopin und natürlich die beiden Konzerte. Klar, fabelhafte Musik und eine mich sehr berührende, naja, die Revolutionsetüde enthält ja in Nutze gerade jenes Element der Musik von Chopin, das die Nazis in Raserei gebracht hat. Deswegen haben sie den Chopin verboten. Wohl vermutend, diese Musik könne das polnische Volk zur Resistance gegen die deutsche Okkupation machen.
Hätte sie das tatsächlich gekonnt?
Nein, ist diese Sprengkraft in dieser Musik?
Quatsch,
man kann keine Revolution mit Hilfe von Musik machen oder mit Hilfe von Poesie. Da sind andere Elemente nötig. Aber die wollten das nicht. Die haben das denen verboten, den Polen Chopin zu spielen. Das war der Nationalstolz der Polen Chopin. Und gerade deshalb haben sie ihn in Polen während der Okkupation verboten.
Sie haben ja polnische Wurzeln. Sie waren in diesem Land. Sie waren im Warschauer Ghetto. Sie haben nach dem Krieg für dieses Land gearbeitet. Sie haben sogar in der kommunistischen Partei mitgemacht. Sie haben das Land vertreten in London. Was bedeutet Ihnen Polen heute noch?
Ach, das ist eine Frage, die kurz beantwortet immer eine falsche Antwort ergibt, weil das natürlich ein kompliziertes Phänomen ist. Also, ich bin seit 1958, als ich Polen verlassen habe und in die Bundesrepublik kam, nicht mehr in Polen gewesen. Das hat schon natürlich Gründe. Ich lese die polnische Literatur in den letzten 20, 30 Jahren sehr, sehr wenig, im Grunde genommen. Mir steht von dieser Literatur wirklich nahe die Lyrik. Das ist das Beste, was die Polen haben. Die Lyrik in der Zeit der Romantik, das ist die größte Zeit in der Geschichte der polnischen Literatur gewesen, so wie in der deutschen Literatur die Klassik. Also was mir nahesteht in Polen, das ist die Literatur, die Lyrik in erster Linie, das ist Chopin. Na und dann die Sprache, deine herrliche Sprache, Polnisch. Eine schwer zu erlernende, für einen Deutschen sehr schwer zu erlernen, Polnisch, eine wunderbare, eben vor allem für die Lyrik geeignete Sprache.
Marcel Reich-Ranicki, der verstorbene deutsche Literaturkritiker, im Jahr 2000 zu Gast bei Charles Claire in der Sendung Musik für einen Gast. Sie hörten eine überarbeitete Ausgabe für das Reflexe, Redaktion Monika Scherrer.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.